Hallo und herzlich willkommen zu der 55. Folge von Nani, dem Anime-Talk mit meiner herzerfüllenden?
Ja?
Meiner Charmanten!
Ich hoffe, dass ich dein Herz erfülle mit Freude und
sag mal das so? Jolina!
Ja, hier bin ich! mit dem fantastischen, du erfüllst auch mein Herz mit Freude, Viet!
Danke, ja, das bin ich. Herzerfüllend. Ich musste gerade sagen, es sind so Floskeln, die man einmal sagt. Und wenn man die Wörter auseinandernimmt, also so, die füllen einem das Herz. Ich habe gerade darüber nachgedacht und dann dachte ich so, okay, aber wie kann man das noch toppen? Das Problem ist ja halt, wenn du das Herz von jemandem metaphorisch füllst, wie willst du das noch toppen?
Du kannst es sprengen. Okay, vielleicht nicht. Vielleicht ist das auch nicht so eine schöne Metapher, weiß ich nicht.
Okay. Nee, aber für mich war es halt gerade so, wie willst du das toppen? Das war für mich so nicht, das war so dieses, okay, ich habe das Wort gerade auseinandergebracht, das Herz zu füllen, also das füllt mich ja irgendwie, erfüllt mich ja schon und wie soll ich das toppen? Und da war ich dann so, ja, okay, ich hätte vielleicht mit was anderem anfangen sollen, aber da wir Leute sind, die selten neu anfangen, neu absetzen, dachte ich so, ey, come on, das ist vielleicht so das Charmante an uns.
Ja, wir sind authentisch.
Wir sind authentisch, wir sind real. Deswegen bleiben wir auch dabei. 55 Folgen machen wir das jetzt schon, gemeinsam, mit einigen Special-Folgen, wie zum Beispiel Attack on Titan, was wir gemacht haben. Und dazu, bevor wir gleich anfangen mit den ganzen anderen Sachen, über Anime, die wir geguckt haben, reden wir mal kurz über kleine News dazu. Und zwar hast du mir was geschickt auf Twitter, Shingeki no Fly oder Shingeki Fly?
Shingeki Fly, also es gibt tatsächlich, es wurde ein neues Attack on Titan Projekt angekündigt. Das heißt, es gibt noch mehr, es wird noch mehr geben in der Attack on Titan Welt an Inhalten. Man weiß nicht genau, Manga, Anime, was auch immer da kommt. Also es ist aber nur ein Platzhaltertitel, der heißt Shingeki Fly. Und wir werden dazu noch mehr erfahren am 4. Oktober. Da werden wohl weitere Informationen zu diesem neuen Attack on Titan Projekt vorgestellt.
Ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich was kommt, auch wenn der Manga jetzt abgeschlossen ist und jetzt demnächst das Ende erscheinen wird. Ich glaube, die letzte Folge. Es ist eine Cash-Cow. Also es ist so ein beliebtes Franchise. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie sagen, ey, danach lassen wir es ruhen. Es gibt ja sehr viele Light Novels, die dann die Vorgeschichte erzählen. Before the Fall und so. Man könnte immer noch zu Levi und Erwin noch ein bisschen Vorgeschichte erzählen. Ich glaube, die gehen dann eher so in die Prequel-Richtung.
Ja, würde ich auch vermuten. Es gibt ja quasi, oder vielleicht auch so diesen ersten Titanenkrieg oder so, dass man den vielleicht sogar darstellt. Ne? Okay. Es gibt theoretisch noch viele, viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, ich glaube, die Fanbase ist einfach so groß, so hungrig, dass sie nach den ein oder anderen Snack in Attack on Titan-Universum gönnen, glaube ich. Ich glaube, wie gesagt, ich wäre auch dabei.
So. Ja, ich wäre auch dabei, aber bitte nicht wieder in diesen unregelmäßigen, merkwürdigen Abständen mit merkwürdigen Titelankündigungen, so The Final Season, The Second Part, Part 1 und so. Bitte klare Namen, das ist so das, was ich mir wünsche. Und wenn ihr sagt, ey, da kommen jetzt erstmal 12 Folgen und dann gucken wir weiter, finde ich vollkommen in Ordnung. Aber nicht erstmal 12 Folgen, nochmal 12 Folgen, ein Film, noch ein Film. Ist merkwürdig.
Das ist ja. Bitte get your shit together.
Get your shit together. Und ich glaube, bei get your shit together, wenn ich mal hier gucke, was für Themen wir heute haben, wir haben einen bunten Strauß, wie man immer wieder sagt. Mhm. Aber get your shit together finde ich ganz gut bei diesem Anime, und zwar Fate. Fate ist für mich so ein bisschen das Kingdom Hearts der Anime. Ja. So viele Serien, so viele Saber, aber es sind nicht alles die gleichen, aber irgendwie doch schon, die sehen sich ähnlich. Aber es ist ein Unterschied zwischen Blue Saber und Red Saber. Obwohl sie beide blond sind. Und fast alle sehen. Und jetzt haben wir Fate Strange Fake. Ja. Ganz merkwürdiger Titel.
Die Titel sind sowieso immer so ein bisschen weird, aber ja.
Und wo reiht sich Fate Strange Fake ein? Was ist das? Julina,
Das ist das Problem. Wenn man die ganze Fate-Reise ein bisschen anguckt, was die Time- und Storyline angeht, Das sieht halt aus wie ein Mandala. So, not gonna lie. Es ist halt, super.
Mandala.
Mandala, weißt du, diese Dinge, die man so ausgemalt hat. Also ganz viele.
Ich wollte gerade ein Wortspiel, Mangala.
Mangala. Ein Mandala.
Ein Mandala. Ja, ich hatte damals in der Grundschule sehr viele Mandalas ausgemalt. Das war aber eine Beschäftigungstherapie für Kinder.
Religionsunterricht, oder?
Ich war in einer katholischen Grundschule, deswegen ist aber auch unabhängig des Religionsunterrichts.
Ja, das hatten wir tatsächlich auch häufig. Ich hatte es, warum auch immer im Religionsunterricht mir Mandala gemalt. Man kennt sie, die christlichen Mandalas.
Selbst Jesus hat schon Mandalas ausgemalt.
Genau. Ja, aber es ist halt super komplex und verworren. Deswegen halte ich mich da auch bei der chronologischen Einordnung so ein bisschen zurück. Ich habe das im Vorhinein, habe ich das so gegoogelt. Und die Leute diskutieren darüber. Ja, könnte die und die Timeline sein, könnte auch eine andere Timeline sein. Ja, aber vielleicht spielt es da, nee, spielt in dem. Alter, keine Ahnung.
Die wissen es nicht.
Keine Ahnung. Fakt ist aber, es ist mal wieder ein Fate-Teil und es geht auch, wie eigentlich immer in den Fate-Teilen, um den Heiligen Gralskrieg. Diesmal aber tatsächlich in Amerika. Und zwar hat das den Grund, normalerweise findet, glaube ich, in Japan oder in London irgendwie statt. Also es gibt halt in diesem Universum gibt es halt auch so moderne Magier. Also es spielt in unserer heutigen Zeit, aber es gibt halt quasi so eine geheime Magierorganisation, die noch in der heutigen Zeit irgendwelche magischen Sachen macht, Rituale abhält und so weiter. Und dazu zählt eben auch dieser Gralskrieg. Und es gibt tatsächlich einige abtrünnige Magier oder zumindest Personen irgendwie, die in Amerika den Gralskrieg kopiert haben. Weil normalerweise ist dieser Gralskrieg, das ist halt so ein ganz heiliges Ritual, mehr oder weniger. Mhm. Aber die haben sich gedacht, nee, wir wollen jetzt mal hier in Amerika auch Gralskrieg machen und wollen uns da so einen Wunsch erfüllen.
Okay.
Make America Gral again. So.
Ja, Grail again.
Grail again. und das Problem ist, die haben einfach so ein bisschen so das kopiert, aber nicht sonderlich gut. Und deswegen gibt es zum Beispiel in dem amerikanischen Gralskrieg jetzt bei Strange Fake, gibt es keine Saber-Klasse. Und die Saber-Klasse ist ja eigentlich der Inbegriff so ein bisschen der positiven Heldenklasse. Das war immer die Klasse von dem quasi Protagonisten, der halt irgendwie dafür gesorgt hat, dass das Gute gewinnt.
Okay. Okay, die Saber-Klasse wurde abgeschafft. Jetzt lass mich mal vermuten, was für eine Klasse eingeführt wurde. Wir reden von Amerika. Wir reden von Leuten, die mit Waffen in ihr Bett gehen. Es gibt jetzt die Gunner-Klasse.
Ganz Dinger-Klasse. Das wäre interessant. Ich weiß es nicht genau. Weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt nur, also es gibt bisher nur eine Folge, die halt eine Stunde lang geht.
Oh, okay, das ist die Startfolge sozusagen.
Die Startfolge, genau, die geht sehr lang, wo man halt so ein bisschen eingeführt wird. Mhm. Da habe ich, glaube ich, noch keine Gunner-Klasse oder Ganzlinger-Klasse gesehen.
Schade.
Aber vielleicht kommt die ja noch.
Ja, yeah, wäre naheliegend, wenn so Billy the Kid kommt und so.
Ja, das vielleicht. Aber es hat auch noch ein anderes Problem. Nicht nur ist sie quasi so ein bisschen, dieser Gralkrieg so ein bisschen falsch und unvollständig, deswegen auch der Name Strange Fake. Mhm. Die Helden, die beschworen sind, sind eigentlich keine Helden. Das sind teilweise eher Serienmörder und Verbrecher, die da irgendwie beschworen wurden, die dann teilweise auch als ersten Move erstmal ihren Master killen.
Okay, interessant.
Und es ist Chaos vorprogrammiert. Es gibt sehr viele Intrigen, sehr viel Massaker und das, der Gralskrieg, der ja an sich quasi so eine Art Battle Royale ist und der letzte Überlebende. Beschwörer mit seinem Helden kriegt ja dann einen Wunsch erfüllt vom Gral. Mhm. Aber so wie das Ganze jetzt schon abläuft mit dem ganzen Chaos und so weiter, was da rumläuft und die Helden, die keine Helden sind, frage ich mich, ob der Gral am Ende der Wunsch erfüllt, ob das nicht eher so Monkey-Paw-mäßig ist. Weiß nicht, ob du davon gehört hast. So, du wünschst dir was, aber es wird erfüllt, aber nicht so, wie du es dir gewünscht hast.
Ja, ja. Für Monkey Paw, okay, wusste ich gar nicht.
Ja, keine Ahnung. Das weiß ich noch nicht genau, wie sich das entwickelt. Es ist auf jeden Fall mal so ein bisschen anders, aber man muss im Endeffekt, ist es halt ein Battle Royale Anime. Es ist jetzt nicht super innovativ.
Naja, dafür haben wir sehr viele. Also, das ist ja ein Franchise, was sich ja mittlerweile in sehr vielen Medien etabliert hat.
Ja. Aber ist trotzdem ganz spannend. Es ist halt so ein bisschen spannend zu sehen. Also ist halt meistens einfach eine gut geschriebene Geschichte, gut geschriebene Charaktere, die irgendwie miteinander interagieren. Es ist halt einfach gute Unterhaltung, sagen wir es so.
Okay, ich hab mal jetzt einfach nach den Bildern gesucht und das erste, was ich sehe, ist ein kurzhaariger blonder Mann in einer großen goldenen gelben Rüstung. Ist das wieder Gilgamesh?
Ja, Gilgamesh ist auch wieder dabei. Der ist ja auch ultra, ultra powerful.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob er auch sogar schon einen der Graalskrieg gewonnen hat oder so. Der ist auch wieder mit dabei. Es gibt noch so ein paar andere und ich glaube, einmal Jack the Ripper oder so wurde auch beschworen.
Gut, passt ja.
Ja. Ich bin so ein bisschen gespannt. Ist halt so dieses coole, okay, es findet halt in der modernen Zeit statt, aber halt mit so übernatürlichen Kämpfen und krassen Animationen. Ich weiß nicht genau, wie die Animationen sein werden. Es ist Studio A1 heißen die.
Ist A1 nicht Ufotable? Weil Ufotable hat ja, glaube ich, so Fate Stay Night gemacht.
Ja, genau. Das ist ja quasi so das Vorzeige, das ist ja der Ultra-Klassiker der Fate-Reihe, ist Fate Stay Night von Ufotable, also die Serie von Ufotable animiert, wo wirklich ultra die krassesten Animationen sind. Wir kennen es ja jetzt auch von Demon Slayer.
Mhm.
Aber tatsächlich wurde diese Reihe nicht von Ufotable animiert, sondern von A1 Pictures.
A1 Pictures sind, glaube ich, die auch gerade an Nier Automata, glaube ich, arbeiten, oder?
Das kann sein. Die haben, was haben die gemacht? Die haben Kaguya-sama, Love is War.
Ah, okay, ja.
Fairy Tail. Ich gucke gerade, Sword Art Online.
Seven Deadly Sins, aber das ist natürlich auch kein gutes Beispiel, ja. Weil es hat gut angefangen, oder man kennt ja die Memes, die dazu kamen, aber gut, jedes Studio hat mal halt so solche Ausfälle.
Und Persona, ich sehe gerade auch, die haben die Persona-Movies animiert, also den dritten und den vierten.
Aber sie sind nicht unerfahren mit der Fate-Reihe, weil die haben auch Fate-Apokrypha
umgesetzt.
Okay.
Ja, also es ist halt kein Ufotable, muss man einfach sagen. Ufotable ist halt insane. Aber trotzdem solide. Also das, was ich bisher auch gesehen habe, war solider. Okay. Auf jeden Fall.
Von daher. Ah ja, Sword Art Online haben die auch gemacht.
Mhm. Ist ja quasi so ähnlich.
Kommt wahrscheinlich in Teufelsküche, aber man kann über Sword Art Online sagen, was man möchte. Ich bin kein großer Fan von, aber ich muss sagen, die Animation, die sie da gemacht haben für die erste Staffel, die ersten beiden Staffeln, die ich gesehen habe, die waren schon ziemlich gut und nochmal tolles Intro von Lisa zu dem Zeitpunkt.
Stimmt. Ja. Genau, und das gibt's auch zu sehen auf Crunchyroll.
Crunchyroll, alles klar. Also, Fate, Strange Fake. Das ist ein sehr merkwürdiger Titel, aber bleibst du dran oder wirst du zu Ende?
Definitiv. Ich weiß halt, ich wundere mich gerade so ein bisschen, wann, weil die erste Folge mit diesen Dreiern, die quasi drei Folgen in eins sind für eine Stunde, die ist halt schon vor ein paar Wochen erschienen. Ich weiß halt nicht, wann es da genau weitergeht.
Okay. Ja.
Aber ja.
Okay, du hattest ja schon von Make America Great Again gesprochen. Ich werde Make America Great Again machen.
Nice.
Es war mit Mobile Suit Gundam, Iron-Blooded Orphans. Ich habe letzter Zeit sehr viel Armored Core gespielt. Fantastisches Spiel von From Software-Entwicklern. Hat nichts mit Dark Souls oder anderen Spielen zu tun. Aber es sind Mechs, es sind große Kampfroboter. Und ich dachte so, ey, es macht mir gerade so viel Spaß. Jetzt guck doch mal auch eine Serie mit Kampfrobotern. Und das Naheliegendste ist natürlich Gundam. Aber welche Gundam-Serie sieht man? Es gibt ja mittlerweile so viele Serien. Es gibt die aktuelle Witch of Mercury-Staffel auf Crunchyroll. Und ich habe früher auf Tele5 Gundam Wing zum ersten Mal geguckt. Dann irgendwann die deutsche Version von Gundam Seed. Und als ich in Japan war vor einiger Zeit, hatte mein Cousin mir empfohlen, ey, guck mal, Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans, das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt die aktuellste Gundam-Serie. Und da habe ich auch reingeschaut, die ist auf Netflix verfügbar. Mhm. Und hast du schon mal Erfahrung mit Gundam gehabt?
Gar nicht. Ich weiß, dass du mir das Witch of Mercury empfohlen hattest, weil es da, glaube ich, auch eine lesbische Beziehung oder sowas gab. Oder irgendwie angedeutet.
Nicht nur das, sondern ich glaube, die erste weibliche Protagonistin. Ah, weil ja. Gundam war bisher immer sehr, wie soll ich sagen, es klingt blöd, aber sehr männlich halt immer mit männlichen Protagonisten und die weiblichen Protagonisten waren dann halt immer so eine Nebenrolle oder waren halt immer es waren selten Piloten dabei. Es gab G-Gundam, da gab es auch weibliche Piloten, aber in dem Fall, die Sachen, die ich dir gerade aufgezählt habe, es waren überwiegend männliche Piloten und ich glaube, bei Witch of Mercury ist halt so, der Main Gundam wird von einer weiblichen Pilotin gesteuert. Gundam, man denkt sich ja immer so, okay, das sind einfach jetzt so große Kampfroboter in ihren ikonischen blau-rot-gelben Farben und sehr viel weiß, die im Weltraum kämpfen, aber es hat halt einfach auch viel mehr zu tun, sondern die versuchen da immer sehr viele Analogien auf vergangene Kriege zu nehmen und das zu behandeln. Hier ist es halt so, in der Zukunft wird immer noch Krieg geführt, natürlich, deswegen haben sie diese großen Kampfroboter und in dem Fall ist es so, dass die Erde Krieg gegen die Weltraumkolonien führt. Und das war in den anderen Gundam-Serien auch schon so, dass die Kolonien halt untereinander Krieg geführt haben, dann gegen die Erde Krieg geführt haben und irgendwann hat die Erde gewonnen und den kompletten Mars kolonialisiert, erobert. Aber jetzt, das ist schon 300 Jahre her, jetzt wollen die Leute vom Mars natürlich auch ein bisschen ihre Unabhängigkeit wieder zurückgewinnen und schicken dann die Anführerin der Mars-Kolonien, der Unabhängigkeitsbewegung, wollen sie dann auf die Erde schicken für Friedensgespräche. Und da hat sich, jetzt kommt's, sehr exotische Namen, Cordelia Bernstein, die Anführerin der Unabhängigkeitsbewegung, wollte mit Hilfe einer Söldnergruppe der CSG vom Mars auf die Erde. Aber diese Söldnergruppe wurde von einer anderen Söldnergruppe, der Galahads, angegriffen. Und sie wollten eigentlich die Anführerin entführen. Die CSG hat mit vielen Verlusten den Angriff abwehren können, weil unter anderem sehr viele Kindersoldaten da sind, die dann, wie soll ich sagen, als Ablenkungsmanöver gestorben sind, während die Erwachsenen dann abgehauen sind und die dann noch einen alten Mobile Suit gefunden haben im Keller, der zufälligerweise dann auch ein Gundam war und die auch einen erfahrenen Piloten haben, um den Angriff abzuwehren. Die Kinder haben dann jetzt den Angriff abgewehrt, haben sich gegen die Erwachsenen aufgelehnt und die dann auch alle verscheucht und besiegt. Und jetzt wollen sie mit der Fräulein Bernstein auf die Erde zurückfliegen, um dann die Friedensverhandlungen dann zu starten. Und da beginnt dann sozusagen die Serie, da beginnen dann die Probleme. Es sind alles Kinder, Jugendliche, die dann halt sich zusammengetan haben. Ist auch, glaube ich, eine recht neue Thematik, dass es dann jetzt das Thema Kindersoldaten dann halt ein bisschen präsenter ist. Es war schon auch in der Vergangenheit so, dass sehr viele Jugendliche, junge Menschen dann halt die Gundams geführt haben, aber hier wurde es nochmal eingeführt. Ja, die haben so Implantate in ihrer Wirbelsäule, die dann auf brutalste Art und Weise eingeführt bekommen haben, die eigentlich schon outdated sind, eingefügt bekommen, weshalb sie dann so ein Gundam steuern können. Der Gundam heißt Barbatos. Und von diesen Gundam gab es nur 72 Stück. Deswegen ist es auch so besonders, dass überhaupt noch so einer existiert, der vor 300 Jahren in diesem Kriegen da mitgekämpft hat. Ja, und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Man weiß leider noch nicht so viel über den Protagonisten. Der Protagonist ist auch ein junger Mann namens ich muss mal kurz ablesen. Ja. Mikazuki August. Ist ein guter Kämpfer, recht stiller Protagonist, sagt nicht besonders viel und ist recht treu zu seinem besten Freund und Anführer Orga. Orga, der Anführer dieser Kinderrebellentruppe jetzt ist, hat dann diese ganze Gruppe umbenannt und führt die Kinder jetzt alle auf die Erde, aber nutzt seinen besten Freund auch für, wie soll ich sagen, dreckige Jobs, also so Exekutionen und so weiter. Die führt er einfach ohne Probleme aus, Mikazuki. Und das sieht man sogar in der ersten Szene, wo er dann für Orga dann jemanden getötet hat, ohne dann mit der Wimper zu zucken, weil er es für ihn getan hat. Aber man weiß halt leider noch nicht sehr viel zwischen den beiden. Man weiß halt einfach so, die sind sehr lange schon miteinander unterwegs und dieser Söldnertruppe und jetzt sind sie gemeinsam auf dem Weg zur Erde, treffen dann auf andere erwachsene Leute, bei denen dann halt auch wieder das Problem kommt, ey, das sind Kinder, soll ich jetzt gegen die kämpfen, soll ich nicht gegen die kämpfen? Also da gibt es dann immer noch so ein moralisches Dilemma und das finde ich dann recht interessant. Generell bei Gundam ist es ja immer in jeder Serie gewesen, dass dann das Thema Kolonien und auch Rassismus dabei zukommt, weil diese Kinder jetzt von den Kolonien kommen, diese Kolonien, sind das jetzt eigentlich richtige Menschen, sind es Erdlinge, sind es Terraner? wie sollen wir die behandeln und so. Und okay. auch hier die übrig gebliebenen, also die Folgen des Krieges, dass da sehr viele Waisen da sind, wird auch hier sehr thematisiert. Zum Beispiel bei Gundam Wing war es halt so, okay, Thema war, Kolonien schicken Kinder auf die Erde in diesen großen Kampfrobotern. Die metzeln da einfach komplett durch. Aber hier wird halt das Dilemma halt dann noch ein bisschen mehr erklärt mit den Kindersoldaten, dass es ja jeder eigentlich eine tragische Geschichte mit sich führt, ein eigenes Päckchen. Und ja, ich mag das Design des Gundams, muss ich auch noch so sagen.
Okay, ich bin gerade so super überrascht. Ich wusste nicht, dass Gundam so eine tiefe und ernste Story hat. Das ist ja voll krass, dass er so durchaus ernste und ethische Themen irgendwie aufgegriffen werden.
Und das ist es ja. Man denkt halt einfach so, ja, das sind einfach nur große Kampfroboter, die sich gegenseitig verprügeln und kaputt machen. Aber da ist jedes Mal irgendwie so eine Story mit drin. Also in jedem der Gundam-Serien, die ich bisher gesehen habe, ging es halt immer so der Kampf zwischen Kolonien und Erde. Und dass dann die Menschen von den Kolonien anders behandelt werden. Zum Beispiel Gundam Seed war es halt so, dass die Menschen von den Kolonien alle künstlich befruchtet wurden und während des Embryostadiums halt alle Probleme bzw. Makel entfernt wurden, weshalb sie dann als Coordinator bezeichnet wurden und dann auch recht negativ von Menschen behandelt wurden. Also weil sie halt okay. einfach, ja, das sind ja genetisch erschaffene Menschen, das sind ja keine richtig erschaffenen Menschen, aber es sind an sich ja trotzdem Menschen. Und dann haben sie zufälligerweise dadurch da auch die Möglichkeit, ein Gundam zu steuern, weil nahezu perfekt.
Mhm.
Oh, also, und bei Gundam Wing war es halt so, der Kampf zwischen Kolonien und Erde, weil es gibt dann halt, da wurde der Mars zum Beispiel noch nicht besiedelt. Da hatten sie noch diese Weltraumstation gehabt, die dann auch von der Erde dann zum Angriff genutzt wurden. Da wurden auch zum Beispiel ganze Weltraumsiedlungen auf diese Art und Weise zerstört. Und diese Menschen auf diesen Kuppeln, die wollen natürlich auch auf der Erde leben. Also, okay. ist immer spannend, welche Themen die dann immer wieder raussuchen. Es ist immer problematisch, es ist immer schwierig.
Mhm.
Aber als Kind habe ich zum Beispiel die Thematik von Gundam Wing nicht ganz verstanden, weil zum Beispiel, erzähl mal einem 13-Jährigen, was ein Pazifist ist.
Ja, okay.
Da gab es halt die Anführerin, oh Gott, das war auch ganz kompliziert, weil da stellt sie sich heraus, ja, sie ist die Anführerin der eine Monarchin, die dann doch zu den Kolonien gehört, lebt aber die ganze Zeit auf der Erde, wusste es die ganze Zeit nicht und versucht dann eine ganze Zeit eine Pazifistin zu sein, obwohl man halt einfach keine Pazifistin zu dem Zeitpunkt sein konnte.
Hm.
Das ist jetzt bei dem neuen Gundam genauso. Da haben wir wieder eine Monarchin, beziehungsweise eine Adlige, die erst sieht, okay, shit, hier sind Kinder, die Krieg führen, hier sind Erwachsene, die gegen Kinder Krieg führen, es ist generell Krieg, ich möchte eigentlich Frieden haben, ich möchte auf die Erde kommen, um irgendwie Frieden zu schaffen, aber wie kann ich das denn machen? Aktiv mitkämpfen kann sie nicht und jetzt versucht sie dann auf ihre Art und Weise einen Krieg zu führen und zu beenden und das ist dann auf diplomatische Art und Weise.
Ja. Ach krass, also mir fällt gerade auf so dieses Kind zweier Welten Thematik, das hat man ja irgendwie total häufig, ne, so die quasi, die irgendwie mit beiden Welten involviert sind, versuchen dann so Frieden zu schaffen. Das ist ja bei Tokyo Ghoul genauso, das mit Kaneki, der ja auch quasi so ein Kind zweier Welten ist, der dann versucht, irgendwie Frieden herzustellen zwischen Menschen und Ghouls in dem späteren Verlauf, aber ja. Ist krass, ich habe irgendwie jetzt gerade gemerkt, so das also ich fange an, so mich sehr dafür zu interessieren. Ich finde das irgendwie total spannend. Würdest du sagen, also was ist so der Mix oder der Anteil zwischen Storytelling und Mecha-Gekloppe?
Also Mecha-Gekloppe geht hier in dieser Serie tatsächlich ein bisschen weniger.
Mhm.
Ist nicht so viel wie in Gundam Wing, was irgendwie so die Uhr, was das Urding ist, was damals nach Deutschland kam. Was dann auch so 5 ikonische Gundams eingeführt hat. Hier haben wir nur einen Gundam und die Kämpfe zwischen den Gundams wirken auch, wie soll ich sagen, er wirkt halt nicht übermächtig.
Mhm.
Also es ist halt, es sind 1-gegen-1 Kämpfe oder 1-gegen-3 Kämpfe, die von der Balance zur Serie, glaube ich, würde mal sagen, es sind mittlerweile 40%.
Okay.
Wir sind nicht so präsent, als jetzt die ganze Zeit die Politik und die einzelnen Menschen, das Zwischenmenschliche zwischen denen, die ganzen Charaktere, sie treffen und so weiter und so fort. Also da sind die Kämpfe tatsächlich weniger geworden. Aber nicht so wenig wie bei Gundam Hemingway. Das gab ja noch Hemingway. Da ist, okay. Kommt der Gundam zum Beispiel schon zweimal kurz vor. Ich finde die Balance eigentlich ziemlich gut zwischen Kämpfen und Dialog und dem Zwischenmenschlichen, weil da gab es auch schon Serien, wo die ganze Zeit nur geballert wurde. Man merkt halt einfach, okay, das ist so der unbesiegbarste Kampfroboter aller Zeiten, der einfach gerade 200 andere Massenfabrikroboter kaputtgeschossen hat. Und das zeigen sie jetzt die ganze Zeit erstmal. Und ja. Hier und da noch ein paar One-Liner, das ist ein bisschen Gundam Wing gewesen. Hier Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans finde ich das schon ein bisschen besser. Da sind die Kämpfe auch spannend gemacht. Die sind halt mehr Klasse als Masse.
Mhm, okay.
Und das gilt halt auch für die Storyline.
Nice. Also das klingt, ich bin normalerweise eigentlich, obwohl ich irgendwie damals auch Vision of Escaflowne geschaut habe, ich bin eigentlich nicht so ein großer Mecha-Fan, warum auch immer. Ich weiß nicht genau, warum mich das nicht so abholt. Aber jetzt bin ich hooked, jetzt bin ich interessiert.
Zieh dir auch noch das Intro rein. Also wenn du das Intro siehst, es ist schon ein cooles Intro, das von Iron-Blooded Orphans, da bin ich auch. Okay. Das ist auch ein Intro, was ich nicht skippe.
Okay, Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, Iron-Blooded Orphans oder Witch of Mercury, mit was sollte ich anfangen? Ich tendiere so ein bisschen wegen Witch of Mercury. From Mercury wegen
ich glaube, du machst nichts verkehrt, wenn du einfach beide Folgen, die erste Folge siehst. Also Witch of Mercury habe ich zum Beispiel noch gar nicht geguckt.
Okay.
Und Iron-Blooded Orphans bin ich jetzt bei Folge 13 angekommen.
Okay.
Deswegen. Na gut, also, ich glaube, danach schaue ich auch Witch of Mercury, weil Iron-Blooded Orphans, das sind jetzt 2x25 Folgen. Ich glaube, das kriegt man schon gut durch. Ja. Witch of Mercury läuft, glaube ich, noch. Also ich glaube, da ist die erste Staffel zu Ende und da ist gerade die zweite Staffel gerade am Laufen.
Ja, Witch of Mercury. Ja, genau. Vielleicht
der Gundams das ja machen, ne?
Hm?
Du kannst ja gucken, welches Gundam-Design dir am liebsten ist und da stehst du dadurch die Serie.
Stimmt. Das Problem ist, wenn da halt Lesbian Representation oder Female Representation ist, dann bin ich halt sofort dabei. Also, das ist halt das wunde Ding. Ich glaube, vielleicht gucke ich zum nächsten Mal tatsächlich Witch from Mercury. Also Mobile Suit Gundam. Doch, ich glaube, ich habe da Bock drauf.
From Mercury, ja, nicht auf
Witch.
Ja. Ich find das Design des Gundams auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also, das können die. Kampfroboter-Designs, das können die Japaner.
Das ist deren Ding.
Das ist wirklich deren Ding.
Was aber auch eine gute Überleitung ist zu einem Anime, den ich geschaut habe noch, nämlich The Gene of AI.
Okay, kleine Story dazu. Ich habe das gesehen, ich dachte erstmal Gene of L. Also, warum soll man wie L Bundy sein? Aber gut, Gene of AI, erzähl, was ist das?
Genau, ich glaube, das ist auch so ein Anime, der so ein bisschen unter dem Radar fliegt, wie so ein bisschen Underdog-Status hat. Ich glaube, da sprechen nicht so viele Leute drüber, wie jetzt zum Beispiel so ein Jobless Reincarnation oder so ein Baki oder sonst was. Und es sieht davon vom Cover so aus, so ein bisschen wie so ein futuristisches Dr. Stone. Mhm, ja. Es ist aber eher ein Anime Black Mirror mit AI-Themen.
Okay, das heißt, ist jede Folge dann eine Kurzgeschichte mit anderen Protagonisten, die unabhängig voneinander dann ablaufen?
Mehr oder weniger, ja. Also es sind quasi immer wieder Kurzgeschichten zu verschiedenen AI-Themen. Aber der rote Faden ist halt, also dieser Dr. Sudo, der Protagonist ist, das ist schon gleichbleibend davon. Das ist ein bisschen anders als in Black Mirror, aber es gibt quasi einen roten Faden, aber es sind viele, also die Hauptstory ist quasi immer wieder eine andere, mehr oder weniger. Immer wieder andere Protagonisten, die mit ihrer eigenen kleinen Geschichte, wo irgendwelche AI-Themen aufgegriffen werden. Und es ist halt, um so ein bisschen das Setting irgendwie zu verstehen, es geht eher so um so eine nahe Zukunft. Ja gut, was heißt nahe? Aber ja schon, also es ist jetzt nicht so ultra krass futuristisch wie, was weiß ich, so ein ja, also das ist jetzt alles so super spacig und so. Es ist schon ein bisschen fortgeschritten so. Und vor allem haben wir, also es gab große Fortschritte in Gene of AI mit was Mechanik angeht, was Robotik angeht und eben auch was künstliche Intelligenz angeht. Und es gibt halt so ganz viele so Dienstleistungsroboter, die dann halt zum Beispiel so Partnerersatz sind oder die halt, was weiß ich, ne, irgendwelche Aufgaben, Arbeiten übernehmen, die halt sehr, sehr humanoid aussehen. Und es gibt tatsächlich auch sogenannte Humanoids, also Humanoiden. Das sind halt Menschen, die ihre Seele oder ihr Bewusstsein übertragen haben lassen in mechanische Körper.
Okay.
Das gibt's auch. Die sehen auch aus wie Menschen, außer dass ihre Pupillen waagerecht sind und nicht senkrecht. Also sie sehen so ein bisschen aus wie so Ziegen.
Ich wollte gerade sagen, sie sehen aus wie Ziegen.
so ein bisschen runder, aber ja. sieht auch ein bisschen weird aus. Sieht ein bisschen uncanny. Sieht ein bisschen, keine Ahnung, sieht ein bisschen... Ich glaube, sowas in echt...
Ist der Protagonist? Nee, der?
Der ist nicht, der ist ein normaler Mensch.
Okay, wollte ich gerade sagen, weil das ist nur ein bisschen schmaler. Ah, ich sehe es gerade. Hier habe ich so eine braunhaarige Frau. Die sind horizontal.
Genau.
Okay, ja.
Und es ist halt so ein bisschen, sieht schon ein bisschen komisch aus so, aber man muss jetzt sagen, also es ist halt, wir stellen uns in Japan vor, in dem das sehr, sehr ethisch reguliert ist, was glaube ich auch realistisch ist für einen Japan. Japan ist ja sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr konservativ, was Gesetzgebung und so angeht. Und ich glaube, dass auch, die sind zwar technologieoffen, aber ich glaube, was die ethischen Sachen angeht, sind die sehr, sehr konservativ und sicherheitsbasiert. Deswegen finde ich das gar nicht so abwegig. Nicht so wie so ein Cyberpunk. Cyberpunk ist ja quasi, spielt ja auch, ist ja, glaube ich, Amerika, ne?
Überwiegend.
Also ein bisschen so ein kolonialisiertes Amerika, mehr oder weniger.
Ja, also meinst du jetzt generell Cyberpunk 2077?
Ja, genau.
So, okay, ich dachte jetzt das Thema, aber ja, nee, eigentlich nicht überwiegend, weil ich wollte gerade sagen, Ghost in the Shell spielt ja auch in Japan.
Stimmt, ja. Aber genau, da ist ja komplett wild. Da ist ja quasi ähnlich wie in Amerika üblich, so, ne? Der Markt reguliert. Oder eben halt auch gar nicht.
Der Markt alles reguliert und die Firmen bestimmen. Also
genau, alles geht.
Corporate Boss.
Und das ist halt hier so ein bisschen anders. Das heißt, zum Beispiel die Humanoiden, die in dieser Welt leben, die haben auch die Restriktion, dass sie nicht übermenschliche Fähigkeiten haben dürfen, dass sie nicht übermäßig intelligent sein müssen, dass die Körper auch quasi diese Humanoidenkörper, dass sie mit der Zeit verfallen, dass sie halt eine normale Lebenszeitspanne haben und nicht quasi unsterblich sind. Da gibt es sehr viele so gesetzliche und ethische Restriktionen. Aber trotzdem kommt es immer wieder zu so kleinen Problemen. Und Dr. Sudo oder Sudo Hikaru ist halt so ein Arzt, der für alle Personenangelegenheiten irgendwie zuständig ist, die mit dieser Mensch-Maschine-Interaktion halt auftreten. Zum Beispiel gibt es halt in der ersten Folge eine Person, also eine Humanoide, die hat sich halt irgendwie ein Virus eingefangen, bei dem Versuch, einen Backup von ihrem Bewusstsein zu machen. So, ne? Weil wenn dein Bewusstsein quasi in der Maschine ist, dann kannst du das ja auch kopieren bzw. einen Backup davon machen.
Okay, ja.
Und dich dadurch quasi immer wieder einen neuen Körper kopieren lassen und da im Prinzip unsterblich werden.
Mhm.
Das hat aber dazu geführt, also da gibt es so ein bisschen technische Schwierigkeiten. Dazu hat sie sich quasi so ein Virus eingefangen und so weiter und so fort. Und da gab es quasi auch, wurde schon so angedeutet, ja, es gibt auch halt kriminelle Organisationen, die das versuchen irgendwie auszunutzen, dass sie halt ganz viele Körper produzieren und im Namen von einer Person dann quasi ganz viele Verbrechen machen lassen. Dann wird quasi eine Person, nämlich die Mutter zum Beispiel von Dr. Sudo, wurde quasi mehrmals kopiert und benutzt, um quasi Verbrechen zu begehen, irgendwelche Diebstähle und so weiter und so fort. Dann wird es ja quasi, da wird halt auch so diese Frage, okay, was ist eigentlich eine Person, wenn du mehrmals mit mehreren Namen existierst, ne? Und dein Name wird dann quasi so in den Dreck gezogen, dadurch, dass es quasi benutzt wird, um Verbrechen zu begehen.
Er ist ja Identitätsdiebstahl.
Genau. Ja, das sind so Themen. Oder aber, ja, also es geht alles Mögliche. Sei es jetzt irgendwie technische Entwicklung, sei es jetzt Sport.
So ein bisschen ernster. Jetzt weniger eine Feel-Good-Serie.
Genau. Es ist vom Ton her so ein bisschen ernster. Es ist aber nicht ganz düster. Also es ist relativ neutral, würde ich sagen, so von der Stimmung her. Es ist halt, man muss halt so ein bisschen sagen, es ist ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall, finde ich auch so. Und ich kann mich halt auch ganz gut auf diese Einzelgeschichten-Erzählweise einlassen. Es ist aber halt auch kein Psychopath, ne? Es ist nicht so komplex, es ist nicht so, ist aber dadurch auch nicht so anstrengend. Weil Psychopath fand ich teilweise ist echt anstrengend zu folgen, was ist jetzt mit was connected, was ist damit gemeint. Die reden ja sehr, sehr viele, haben sehr viele abstrakte Konzepte und so weiter. Das ist bei Genie vor allem ein bisschen einfacher zu folgen, finde ich. Es ist aber leider auch nicht so richtig hochwertig gezeichnet. Also es ist Von der Animation her gibt es halt sehr viele einfache Bilder, wenig Schattierung, glaube auch weniger Frames. Also man merkt es schon, dass es nicht so 100% flüssig ist. Es wirkt dadurch eben auch nicht so ganz wertig. Auch wenn der Zeichenstil an sich ist so in Ordnung, aber es wirkt halt so ein bisschen cheap oder so ein bisschen. Ja, so ein bisschen, könnte halt auch ein Hentai sein. So.
Oh, jetzt schreibt bitte in die Kommentare hochwertig gezeichnete Hentais. Ja, nicht alle Hentais sind schlecht gezeichnet, glaube ich.
Das ist richtig.
Ich kenne mich damit nicht aus.
Das ist so ein bisschen das einzige Manko für mich. Aber ich finde es halt, also darüber kann man ganz gut hinwegsehen, wenn man halt irgendwie, wenn man sich trotzdem für die Thematik interessiert. Also es ist halt, glaube ich, kein generell sehr spannender, oder keine generelle Anime-Empfehlung so, aber für die Leute, die sich für diese Thematik interessieren, ist es durchaus ein sehr, sehr guter, guter Blick quasi jetzt mal auf die, oder es ist auf jeden Fall ein Blick wert, sag ich mal.
Okay, wie bist du eigentlich darauf gekommen? Also auf Crunchyroll sehe ich gerade, gibt es die Serie, hast du einfach das Thumbnail gesehen und dachtest, okay, schau mal rein, oder?
Ja, genau, ich hab halt so geguckt, so was gibt es diese Season alles an Anime, was denn so, ich gucke, das mache ich bei jeder, wenn die Season startet, gucke ich immer so, okay, was sind Anime, die potenziell interessant für mich sein können? Dann mache ich so eine Liste und die arbeite ich dann quasi im Laufe der Season, gucke ich dann quasi alle ab und dann gucke ich halt, okay, wie sieht das Cover aus, was ist die Thematik, aber auch so ein bisschen so die Erklärung und da habe ich halt eine Erklärung gelesen, ja, okay, das ist diese AI-Thematik und so ein bisschen dystopisch, so ein bisschen ethische Konflikte und so weiter. Und das ist halt ein Thema, was mich total interessiert. Und da dachte ich, gut, da schaust du mal rein.
Ah, okay. Ja, cool. Also Gene of AI auf Crunchyroll, falls ihr auf Black Mirror steht.
Ja, so das okay. Passt.
Dann würde ich sagen, gehen wir doch von künstlicher Intelligenz zu etwas stumpferen Intelligenz. Ey, ganz im Ernst, das ist einfach Bärnackel, das ist einfach Knüppelsuppe, es ist halt einfach auf die Fresse, es ist Baki Hanma. Ich verspreche euch, dass es jetzt erst, dass wir haben danach erstmal Schluss mit Baki, ne? Einige werden wahrscheinlich schon gesagt haben, ey, ihr habt letztes Mal schon über Baki gesprochen, jetzt redet ihr schon wieder über Baki, 2 Monate ineinander. Ich finde es super, dass wir in so kurzer Zeit 2x12 Folgen Baki Hanma bekommen haben auf Netflix, weil nachdem ich die letzte Staffel zu Ende gesehen habe, dachte ich so, Alter, jetzt will ich aber auch die nächste schon direkt sehen. Und du hast mich ja irgendwie komplett überrascht und einfach gesagt, ey, nächste Woche erscheint schon Baki. Ich so, was? Das kann doch nicht sein. Und das war ja auch während der Gamescom-Zeit. Da kann ich schön auf der Rückfahrt mir alle Folgen anschauen. Baki Hanma, das große Finale, der Vater-Sohn-Kampf zwischen Baki Hanma und Yujiro Hanma, aka Oga. Wir warten schon sehnsüchtig seit, ja, das klingt jetzt auch merkwürdig, seit der ersten Staffel auf Netflix, was ja eigentlich die zweite Staffel ist, auf den Kampf. Das weißt du, oder?
Mhm, ja. Okay, okay.
Aber bevor wir zu dem Kampf kommen, schauen wir doch mal, was Seeking Retsu in der Zwischenzeit macht.
Ja, das war so echt so ein Zeit-Arc. Also ich fand ihn gut, keine Frage.
Ich auch, ich fand's super.
Aber irgendwie unexpected.
Ja.
Das war so, hä? Okay.
Nochmal kurz zur Erklärung, wer Seeking Retsu ist. Seeking Retsu war einer der Antagonisten aus Baki, ein chinesischer Martial-Arts-Kämpfer, der in der letzten Staffel gegen Pickle gekämpft hat und sein Bein verloren hat und jetzt gedacht hat, okay, ich werde jetzt Boxer.
Warum auch immer gerade Boxen? Aber ich glaube, es war so echt diese Spannung, weil er sieht ja Boxen als so eine, auch so ein bisschen was Unterlegenes. Ich glaube, es war einfach so ein Ding, also ich will jetzt mal gucken, was ist da eigentlich dran? Ja, warum? Das ist vielleicht ein innerer Konflikt, den er da hatte.
Ja, und ich muss sagen, gerade als einbeiniger Boxen, also gerade beim Boxen, wo du wirklich sehr viel Beinarbeit machen musst, also und schwere Stellung hast, beziehungsweise eine starke Balance haben musst, dass er dafür Boxen nimmt, okay, es ist immer noch ein Anime, es ist immer noch Fiktion. Ich fand's eigentlich ziemlich okay, ich fand's cool, dass wir so ein bisschen so nebenbei noch ein bisschen was gesehen haben, was Retsu macht, wie sein Boxen funktioniert, wie er trainiert, gegen wen er kämpft, wie er kämpft. Auch so die Erklärung mit Tofu und sein Gehirn.
Stimmt, ja. Ja, das ist halt so klassisch Baki, ne? Es werden halt irgendwelche so Kampfsportmetaphern oder es werden so Vergleiche gezogen, damit man halt irgendwie versteht, was da überhaupt in den Kämpfen irgendwie abgeht und warum das jetzt so ist und so. Finde ich irgendwie sehr, sehr, sehr cool und sehr anschaulich und macht auch irgendwie Sinn. Ich frage mich halt nur so, okay, wie viel ist da jetzt Wie viel ist da jetzt dran? Ist das so oder ist das so nicht?
Ich muss sagen, ich fand es sehr bildlich dargestellt worden, wie unser Gehirn funktioniert bei einer Gehirnerschütterung. Das ist eigentlich schon vollkommen in Ordnung, aber wie er dann gegen so eine Gehirnerschütterung ankommt, fand ich dann auch so merkwürdig. Aber wie bekämpfe ich eine Gehirnerschütterung? Mit meiner Faust. Also, er hat sich ja selbst geschlagen.
Ja. Ja, genau. Er hat sie quasi einfach gespinnt. So. Er ist ein Beyblade geworden quasi.
Oh, genau, das hat er ja auch noch gemacht. Ja. Merkwürdiger Ausflug mit Rezzo. Ich glaube, Rezzo ist einer der beliebteren Charaktere bei Baki. Und bevor wir jetzt eben angefangen haben, habe ich noch geguckt. Es gibt einen Manga-Spin-Off mit Seeking Rezzo. Und zwar ein Isekai ist das.
What? What?
Ja. Ja.
Okay.
Und wenn jetzt tatsächlich ein Spin-Off zu Rezzo kommen wird als Anime-Umsetzung, ich glaube, ich würde den auch schauen, weil ich mag halt die Erzählstruktur und Art von Baki. Ich glaube, ich hatte es in der letzten Staffel schon gesagt, in der letzten Folge schon gesagt. Für mich ist es halt so dieses JoJo's Bizarre Adventure ohne Stance und übernatürlichen Sachen, sondern auf Anabolika Martial Arts, würde ich mal sagen. Ja,
definitiv.
Anabolika, Kokain und LSD Martial Arts.
Und eine ordentliche Portion toxische Männlichkeit, muss man auch sagen.
Ey, wie viele Frauen kamen diesmal wieder vor?
Ja, nur die eine, die sexuell belästigt wurde.
Also, nee, das war in der letzten Staffel.
Ach so. Es gab die eine, die sich noch, die Freundin, die sich dazwischen geworfen hat, wo der gesagt hat, nee, Weib, geh jetzt mal zur Seite.
Und sie dann nicht verstanden hat, wie männlich dieser Moment gerade ist. Ja. Und sie einfach dann nichts zu suchen hat, weil das ein Konflikt zwischen Vater und Sohn ist. Das ist toxische Männlichkeit. Aber muss ich mich jetzt schlecht fühlen, dass ich das genieße?
Ich glaube, weißt du, es ist ja vollkommen in Ordnung. Man muss sich nur, glaube ich, so ein bisschen im Klaren sein, dass es nicht wie menschliche Interaktionen im echten Leben ablaufen sollte. Und auch diese Moral, die da so ein bisschen drüber kommt, so von wegen, wenn ich der Stärkste bin, dann kann ich alles machen. Okay, dann kann ich alles machen. Dann setze ich mich über jegliche, ich bin Moral, ich setze mich über alles hinweg. So, weißt du, du kannst es in Anime so machen. Solange dir klar ist, im echten Leben läuft es ein bisschen anders.
Okay, ich bin nicht das Gesetz. Das schreibe ich mir mal auf. Aber ja, wir kommen jetzt endlich zu dem Kampf zwischen Baki und seinem Vater. Baki auch ganz merkwürdig, erstmal so, ja, weißt du was? Eigentlich möchte ich doch nur mit meinem Vater essen. Und einfach mal schön Abendessen. Also ganz merkwürdige Voraussetzung. Sein Vater kommt dann auch vorbei, isst dann auch und dann sieht er halt einfach so, okay, sein Vater ist halt einfach nicht nur eine Kampfmaschine, ist halt einfach nicht ein wildes Tier, sondern er hat Manieren. Er kennt halt, er weiß halt, wie man sich verhält und so weiter. Beim Abendessen, es ist, wie soll ich sagen, er ist a man of culture. Er kennt sich halt aus. Er ist kultiviert.
Ja.
Und es ist gerade so viel, was passiert. Also jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, es sind so viele merkwürdige Sachen, die wir eigentlich aufzählen könnten, wie zum Beispiel Schere, Stein, Papier spielen, wer macht den Abwasch, die Suppe ist zu salzig. Es sind so ganz viele merkwürdige Dialoge. Aber wir kommen, lass uns einfach direkt zum Endkampf kommen.
Ja.
Wo Bakis Vater sich revanchiert und meinte so, okay, du kommst jetzt in ein Restaurant, wo ich jetzt gerne esse. Und da eskaliert es halt.
Ja. Aber also Baki legt es ja auch so ein bisschen, also es ist ja so dieses Ding, also das Problem ist so ein bisschen, im Prinzip geht es ja darum, eine Vater-Sohn-Beziehung irgendwie herzustellen. Also ich jetzt mal so ein bisschen psychologisch betrachtet.
Ja, okay.
Baki wünscht sich einfach eine Vater-Sohn-Beziehung. So. Das Problem ist, er hat nicht so richtig gelernt von seinem Vater, wie man das etabliert, außer man prügelt sich die Fresse ein.
Seine Mutter war auch nicht hilfreich, muss man noch sagen.
Seine Mutter war auch nicht sonderlich hilfreich, die war ja auch voll, anyway. So, und jetzt merkt er aber an sich so, nee, ich möchte irgendwie auch eine ganz normale Vater-Sohn-Beziehung, die eben daraus besteht, dass man auch einfach mal miteinander interagiert, miteinander Abendbrot isst, so dieses ganz Alltägliche, dieses ganz Banale. Nicht immer nur dieses leistungsorientierte, ich hau mir die Fresse mit dir ein. Und er merkt halt so ein bisschen so, ja, okay, das ist eigentlich das, was ich brauche, was ich suche. Und er kann es halt, also das finde ich eigentlich total mutig von ihm, das quasi auch so zu formulieren, zu sagen, hey, das ist was, das wünsche ich mir so. Und im Endeffekt ist es aber so, es kann trotzdem, also so wie die Beziehung zwischen den beiden funktioniert, kann das nur etabliert werden oder kann es nur durchgedrückt werden, wenn man sich halt prügelt, anscheinend.
Es ist Es ist so männlich. Es klingt so unglaublich männlich.
Ja.
Aber es ist toxisch.
Es ist schon ein bisschen toxisch.
Aber ich muss sagen, ich habe es genossen. Das Schlimme ist noch, ich dachte erstmal, okay, es ist doch nicht die letzte Staffel. Der Kampf zwischen Vater und Sohn wird noch weitergezogen werden, weil ich dachte, jetzt wird es in eine komplett andere Richtung gehen. Aber andererseits wurde der Kampf ja jetzt auch vollführt.
Mhm.
Mit ganz vielen merkwürdigen Seiteneinschüben, wie mit dem Großvater von Barky.
Ja.
Der einfach der Grund für die halbe Bombardierung des Pazifiks gewesen ist während des Zweiten Weltkriegs.
Ja. Die er überlebt hat.
Das ist so absurd. Aber gut, wenn ein Japaner das schreibt, denke ich, ist es okay.
Ja.
Ganz merkwürdige Kakerlaken-Kampftechnik wurde auch eingeführt. Und
ja.
Ich weiß nicht, ob ich mit dem Ende zufrieden sein soll oder nicht, aber ich habe dann nochmal geguckt. Barky ist noch nicht abgeschlossen. Die Serie oder der Manga geht seit 1991 und der ist immer noch nicht abgeschlossen.
Oh, what? Krass. Aber man muss dazu sagen, also ohne jetzt zu viel zu spoilern, die Serie findet da schon, finde ich, so ein Ende.
Ja.
Aber es ist halt auch so ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, ja, entweder lassen es jetzt halt so stehen oder sie machen es halt irgendwann nochmal. Also es ist halt so ein Ende, was nicht so 100% sich gut oder zu Ende anfühlt. Ne? Es ist halt so, ja gut, es könnte noch weitergehen, es könnte aber auch so stehen gelassen werden. Ich finde, ja, so halboffene Enden sind immer so ein bisschen so,
Ich finde es auch ganz merkwürdig, das Ende. Also für mich ist es so der Anfang des Spin-Offs mit Retsu. Ich wüsste tatsächlich nicht, wie das jetzt fortgeführt wird. Aber wenn noch mehr von Barky kommt, gerne. Ich fühle mich gut unterhalten. Die Charaktere sind natürlich abstrus hässlich gezeichnet, muss ich sagen. Also,
die Lippen und so, weißt du?
Also ganz im Ernst, diese Muskulatur, die da gezeichnet ist, ne? Übertrieben. Ja. Aber das finde ich auch irgendwie schon besonders. Aber wie gesagt, das für mich ist das Storytelling, auch die Art der Geschichte, dass das immer so eine Art, wie eine Art Dokumentation ist, mit diesem Sprecher im Hintergrund, gefällt mir halt sehr, sehr gut. Aber wie fandest du jetzt das Ende? Bist du jetzt zufrieden? Glaubst, hast du jetzt deinen Frieden mit Barky gefunden? Oder denkst du so, ach ja, wenn jetzt noch was kommt, dann kommt's?
Ja, also ich weiß, ich habe das Gefühl, vielleicht bin ich so ein bisschen durch mit Barky. Muss ich irgendwie sagen, es ist für mich irgendwie, also klar, das Retsu-Arc würde ich mir wahrscheinlich noch angucken. Aber also es reicht jetzt irgendwie auch mit diesem Männlichkeitsgas. Ich weiß, weil das ist auch einfach nur ein Ich-Ding, so weiß ich nicht genau. Ich glaube, ich bin einfach satt. Ich habe mich satt gesehen an Männlichkeit.
Satt gesehen an Männlichkeit. Okay, dann soll es dazu auch bleiben. Wir haben uns satt gesehen an Männlichkeit. Für mich ist, aber du hast dich satt gesehen an Männlichkeit. Für mich ist halt so, ja, ich bin okay mit dem Ende. Wenn jetzt noch was kommt, dann kann es ruhig kommen, aber ich fieber jetzt nicht auf die nächste Staffel hinauf.
Mhm.
Das sagen wir es mal so.
Okay. Ja, würde ich auch so sehen. Also wahrscheinlich, wenn die Staffel kommt, würde ich wahrscheinlich auch gucken, aber.
Ja, aber du fieberst jetzt nicht darauf hin, sondern du wartest jetzt hier drauf, so, oh Gott, die nächste Staffel, die wird geil. Also komm, zum Beispiel Pickel steht da und guckt da die ganze Zeit zu und wir wissen immer noch nicht, was mit Pickel los ist.
Ja.
Ist auch ganz merkwürdig, aber ja gut.
Kleine Anmerkung dazu noch. Ja? Ein Anime, der ja auch so ein bisschen so eine ähnliche Richtung geht, wobei nicht ganz, aber Kengan Ashura, da soll ja auch noch eine zweite Staffel kommen, ne?
Ja, es muss ja. Es muss ja. Es ist ja noch nicht abgeschlossen. Und da warte ich natürlich tatsächlich drauf, weil das ist mir wie bei Barky. Ich mag die Erzählstruktur, ich bin ein Tournament-Sucker. Ich mochte halt, wie sie immer erzählt haben, okay, jetzt kommt der Kämpfer von Nintendo. Nicht Nintendo, aber halt so ähnlich. Ja. So und so viel Marktwert und das hat er gelernt. Und wir erzählen erstmal die tragische Geschichte, wie er überhaupt diesen großartigen Martial Artist geworden ist.
Ja, es ist halt ein Klassiker.
Es ist aber unglaublich, dass der Autor von Kengan Ashura der gleiche ist von How Heavy Are the Dumbbells You Can Lift.
Ja. Ja, stimmt. Das hatten wir ja immer festgestellt, weil es ja auch so einen Querverweis gab bei How Heavy Are the Dumbbells You Lift und so. Das ist ein bisschen wild.
Es ist sehr wild, also unendlich toxische Männlichkeit und dann, hier sind süße Anime-Girls, die versuchen, fitter zu werden.
Ja, ja. Okay.
Okay, also, Männer, die kloppen, toxisch. Aber Männer, die arbeiten, wie sieht's damit aus?
Männer, die arbeiten? Du meinst,
Oh nee, da haben wir gar keinen Job. Verdammt. Gar keinen Job.
Okay, also, oh Gott. Ich mache mich, glaube ich, diese Folge ein bisschen unbeliebt. Aber man muss es auch einfach mal sagen. Also, ich habe ja nicht.
Also, es ist unsere persönliche Meinung. Ja. Und Leute, die das genießen, die sollen es genießen. Aber wir sagen dann halt unsere Meinung dazu.
Ja. Also, ich meine, es ist ja auch okay, wenn sich Männer kloppen wollen. So. Also,
ich find's
ganz
toll.
Allgemein gesagt.
Ich finde es toll.
Du findest es wunderbar.
Ja, es gibt auch viele Leute, die Barkey nicht mögen. Deswegen respektiere ich natürlich auch.
Und bei Jobless Reincarnation, ja, das ist ja, also es ist ja ein Isekai. Und es wird, ich glaube, momentan, wenn ich so in die Anime-Rating-Charts gucke, ist einer der, also ein sehr, sehr hoch gerateter Anime. Also einer, der den sehr, sehr viele sehr, sehr gut finden. Und ich verstehe auch, warum. Also ich finde, von dem Storytelling her, es ist halt eher so ein, es ist so ein bisschen Slice-of-Life-Isekai eher. Du begleitest halt diesen Rodeus, wie er halt so verschiedene Sachen erlebt und so. Und es ist nicht so richtig, es hat nicht so richtig so ein ultrafinales Ziel und wir haben jetzt diesen einen großen Dämon dort, den wir irgendwie besiegen müssen, sondern du lebst halt wirklich eine Zeit lang einfach in einer anderen Welt und kriegst die halt so in allen möglichen Facetten irgendwie mit. Und das ist halt schon irgendwie ganz cool, vielleicht auch so ein bisschen eine andere Herangehensweise, als viele andere Isekai haben, wo immer klar wird, okay, ich werde jetzt hier auch gleich overpowered und so weiter. Gut, Odius ist auch schon verhältnismäßig powerful im Vergleich zu den restlichen Leuten da so, aber halt nicht unendlich. Okay. Das Problem ist so ein bisschen, also wir wissen ja schon, ja, okay, beziehungsweise also das ist jetzt die Staffel 2, die setzt halt da an, wo die erste Staffel aufgehört hat. Also Odius, der wurde von Eris, seiner Jugendliebe verlassen, nachdem die quasi ihr erstes Mal miteinander hatten. Sie ist einfach, alright, I'm out of here.
Oh wow, gleich nach dem, okay.
Ja, und dann hat so eine Teleportationskatastrophe mehr oder weniger, oder also, ich weiß nicht, ob die kurz vorher stattgefunden, aber jedenfalls irgendwie so, das steht im Zusammenhang miteinander und dann ist sie halt weg. Und er hat sehr mit der Trennung zu kämpfen und er verhält sich so ein bisschen komisch, also teilweise so ein bisschen überangepasst, sodass er so sehr, sehr freundlich ist und ja, und immer grinst und so, aber teilweise wird er dann halt, also es kippt halt teilweise auch so ein bisschen dieses zynisch-arschige, sehr eigenbrötlerische. Und seit diesem Bruch quasi mit Eris, leidet er an Impotenz.
Oh.
Also man muss dazu sagen, bei Jobless Reincarnation ist Sexualität, wenn man es noch mit...
Hast du gesagt, das ist ja ganz normal und natürlich dargestellt, oder? Oh, das war der erste Staffel so. Okay, in der zweiten vielleicht nicht.
Ja, also wir wissen schon, er ist irgendwie ein ziemlicher Lustmolch so.
Okay.
Wenn man es noch nett ausdrücken will. Und irgendwie konnte ich in der ersten Staffel auch so ein bisschen drüber wegsehen, auch wenn es so ein bisschen questionable ist, dass jemand, also er hat natürlich irgendwie einen jugendlichen Körper, aber ist halt nur mal vom Kopf her, was weiß ich, mit 30er oder sonst was. Und das ist halt auch so ein bisschen so der Grund, der mich letztendlich so ein bisschen von dem Anime abgestoßen hat, obwohl er an sich irgendwie so ein guter, eigentlich ein ganz guter Isekai ist. Also er reist dann halt zum Beispiel auch mit so einer Abenteuergruppe und findet später so den Weg zur Magierakademie, wo er auch seine Lehrmeisterin gelehrt hat. Und da gibt es halt eine Szene, wo ich dann so gemeint habe, okay, weißt du was, Fakt ist. Und er fängt halt so zwei Mädels, so Beast Girls mehr oder weniger, und die haben eine seiner Figuren beschädigt. Er fesselt sie.
Was für Actionfiguren?
Nee, oder? Er carft ja, oder er formt ja so Figuren quasi, wie also Anime-Figuren mehr oder weniger auch so. Also das ist sein Hobby.
Sein Hobby, okay, ich dachte, das ist sein Job, okay, ja?
Nee, und er, aber auch so teilweise so anzügliche Figuren halt.
Mm.
Und eine davon haben die Mädels halt kaputt gemacht. So, und was er macht, ist, er fängt die, fesselt die. Und das Erste, was er macht, ist, den erstmal an die Titten zu greifen.
Okay.
Und ich denke, wow, toll. Und halt so, um zu gucken, ob das seine Impotenz heilt.
Greifen fremden Frauen an die Brust, um deine Impotenz zu heilen.
Ja, Und als er dann am nächsten Tag zu seinem Studienkollegen bzw. Kollegin, das ist so ein, will ich jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ist so ein Ding, ne, davon erzählt, rechtfertigt er sich damit, dass er, ja, er wollte ja nur was ausprobieren. Und das ist dann vollkommen okay. Die andere Person sagt ja nichts mehr weiter. Ja, ist okay. Er wollte ja was ausprobieren. Dann ist das ja okay. Und es ist so, ey, sorry, aber wenn irgendwie keine moralische Konsequenz oder dafür dargestellt wird, als wärst du das Natürlichste, ja, wenn ich Kontrolle über eine Frau habe, dann darf ich die erstmal sexuell belästigen, ey, dann bin ich raus. Da habe ich keinen Bock mehr auf, so einen Scheiß. So, das finde ich halt voll dumm.
Also sagen wir es mal so, wir haben einen Lustmolch wie Muten Roshi, der wird dafür immer wieder bestraft, wenn er zum Beispiel Bulma oder wen auch immer an die Wäsche greift, der wird dann gehauen, geschlagen, haha, finden wir immer wieder lustig, aber es gibt eine Konsequenz.
Ja.
Es gibt eine Konsequenz, aber hier ist es halt so, hier klingt es halt so, Schnitt und dann nichts, oder wie?
Ja. Ja, es ist halt so, also sie fühlt sich auch sichtlich unwohl damit, aber sie kommentiert das auch nicht groß. So, und der Studienkollege findet das dann auch in Ordnung. Und alle Beteiligten sagen dann, ja, okay, ist halt so. Und ja. Ich denke, was, warum?
Ja.
Oh. Und das ist halt, also es gibt bei dem Anime, tatsächlich gab es schon zig Punkte vorher, wo ich hätte irgendwie sagen können, boah, Leute, das ist halt einfach sexistische Kackscheiße. Aber das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, boah, nee, Leute, das reicht jetzt.
Aber es ist krass, weil in der ersten Staffel war es ja noch recht angetan davon, wo du meintest halt so
ja.
Sexualität, auch die Beziehung zwischen seinen Eltern, dass sie einfach casual-mäßig Sex haben,
ja.
Was ja ganz normal ist okay, was auch irgendwie selten in anderen Anime, glaube ich, dargestellt wurde.
Mhm.
Und jetzt ist er halt so ein Predator geworden.
Ja, und es ist halt auch so bei, es gibt halt noch so eine andere Protagonistin, die halt die muss halt, also es ist halt auch vom Charakter so ein bisschen questionable, aber die hat halt irgendwie so einen Fluch oder irgendwie so ein Problem. Sie muss halt Sex haben, um am Leben zu bleiben. Und deswegen ist sie quasi, deswegen vögelt sie alle, die da in der Stadt sind, wo er da gerade mit seiner Abenteurergruppe, sie so alle, ausnahmslos alle, nimmt sie durch. Und er kommentiert das halt auch mal, da denkst du so, also weil er wohnt halt im Nebenzimmer und er hört sie die ganze Zeit nur stöhnen, denkst du, ja, ich sitze hier mit meiner fucking Geburt. Aber es ist halt so.
Was eigentlich halt, so witzig ist.
Ja.
Sie wurmst gerade jeden, nur ihn nicht, weil er gerade nicht kann.
Ja. Also es ist auch im Prinzip okay und er ist dann auch so ein bisschen, das fand ich dann wieder ganz, ganz, ganz gut, dass er sagt, ja, okay, man würde so sagen, ja, sie ist halt irgendwie so ein bisschen nuttig mehr oder weniger oder was weiß ich, man sagt das ja auch bei Frauen so, ja, wenn sie viele Sexpartner haben, dann sie, was weiß ich, ist ja auch im Prinzip sexistisch, bei Männern sagt man das ja nicht so rum. Mhm. Aber er korrigiert sich dann und merkt, ja gut, aber bei Männern würde ich es ja auch nicht so denken, beziehungsweise ist ja okay, solange sie irgendwie fein damit ist.
Ja.
Das fand ich dann wieder ganz gut, aber das tröstet halt leider nicht darüber hinweg, dass es halt einfach sexuelle Belästigung von unseren Protagonisten immer so okay dargestellt wird. Das hat mich irgendwie abgefuckt und irgendwie habe ich da jetzt keine Lust mehr drauf. Obwohl der Anime an sich, also wenn man kein Problem mit Sexismus und sexueller Belästigung hat, kann man den Anime bestimmt problemlos gucken. Aber bei mir hat es jetzt einfach gereicht. Ich habe jetzt keine Lust mehr drauf.
Aber was ist jetzt denn die Faszination dahinter? Ich habe den jetzt zum Beispiel noch gar nicht gesehen, aber ich höre hier und da halt immer wieder, ey, das ist so einer der besten Isekai seit Ewigkeiten.
Ja, ich glaube, dass die Faszination ist einfach, dass er sehr gut so eine Fantasy-Welt aufbaut mit allen möglichen Facetten, dass man wirklich so in diese Welt abtaucht und viel irgendwie davon mitbekommt, da viel irgendwie so eine Identifikation irgendwie gut stattfindet und es nicht so übertrieben ist wie bei einem Slime oder so, wo man immer so klar ist, ja, okay, jetzt hätte er super ultra krasse, sondern es ist wirklich so eine realistische, was heißt realistisch, aber ne, so eine Fantasy-Geschichte, die nicht so abgehoben ist und wo man halt, glaube ich, gut rein eintauchen kann mit einer sehr komplexen Welt, wo man noch nicht so viel irgendwie verstanden hat, was gibt's da irgendwie alles, welche Protagonisten sind da irgendwie alle am involviert und so. Das ist, glaube ich, so der Reiz. Das ist tatsächlich so ein richtiges Fantasy-Abenteuer ist, was nicht
okay.
So übertrieben ist.
Okay. So, okay, das war Jobless Reincarnation, die zweite Staffel, überraschenderweise doch nicht so gut. Aber dann komme ich zu etwas, was überraschenderweise gut ist. Ist kein Anime, aber eine Anime-Umsetzung. Seit über einer Woche, zwei Wochen reden die Leute alle darüber. Es ist eine der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt. Erfolgreicher als Stranger Things, Wednesday und so weiter und so fort.
Echt? So erfolgreich?
Es ist, ja.
Krass.
Es ist eine der erfolgreichsten fiktionalen Bücher überhaupt. Also erfolgreicher als Harry Potter und Co. Es ist One Piece. Und zwar ist es die One Piece Live-Action-Umsetzung auf Netflix. Viele haben darum gebangt, viele haben gezittert, viele haben das Ding schon schlecht gesprochen, bevor sie es gesehen haben. Ich gehörte unter anderem zu den Leuten, die sehr skeptisch waren. Aber ich wurde positiv überrascht. Es ist nicht die beste Serie aller Zeiten. Aber es ist dafür, dass es eine westliche Anime-Umsetzung ist auf Netflix, ziemlich gut. Es ist okay. Ich kann ja mal kurz die Story noch erzählen. Für Leute, die mit One Piece zum Beispiel noch nie was angefangen haben, beziehungsweise nicht wissen, was es ist. Gold Roger ist einer der mächtigsten Piraten aller Zeiten gewesen und kurz vor seinem Tod sagte er dann, hey, ich habe hier einen Schatz versteckt, das One Piece sucht es und werdet dann der nächste Piratenkönig. Und dadurch wurde dann das große Piratenzeitalter gestartet. Viele Leute sind dann mit ihrem Schiff, ihrer Crew, ihren Freunden etc. auf die Grand Line gereist, wo dann dieser ominöse Schatz versteckt ist. Wir wissen nach über 1000 Anime-Folgen und 100 Manga-Bänden immer noch nicht, was das One Piece ist, aber die Leute haben losgelegt und starten durch. Ruffy, ein junger Mann aus einem kleinen Dorf, der unbedingt Piraten werden möchte, nachdem er sich mit einer Piratenbande angefreundet hat, beginnt sein Abenteuer nun auch und reist jetzt von East Blue in Richtung Grand Line, versucht Leute zu finden, rekrutieren, die ihn dabei unterstützen, und er selbst hat eine Teufelsfrucht gegessen. In dieser Welt gibt es Teufelsfrüchte, die einem Menschen dann verschiedene Fähigkeiten geben, und er unter anderem ist dadurch ein Gummimensch geworden, kann sich hier und da an allen Körperstellen dehnen, elastisch machen etc., kann dadurch aber nicht mehr schwimmen im Meer und hat eine Allergie gegen Salzwasser, was natürlich eine schlechte Voraussetzung ist für einen Piraten, weil wenn man nicht schwimmen kann.
True.
Ist natürlich so die Ironie dahinter. Aber er geht trotzdem aufs Meer hinaus und trifft dann hier und da Leute, die ihn sich dann anschließen. Das ist die grobe Zusammenfassung von One Piece. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, aber ich muss auch sagen, ich finde den Hype dahinter leider zu groß. Also ich finde, vielleicht liegt es daran, dass wir noch nie eine okay Umsetzung eines Anime oder Manga bekommen haben als Live-Action. Weshalb die meisten Leute jetzt einfach sagen, ja, okay, ich bin okay damit. Ich bin zufrieden damit. Vielleicht liegt es auch daran, One-Piece-Fans sind verzeihlicher, wenn es darum geht, wenn ihr Werk umgesetzt wird. Also ich hatte halt von sehr vielen schon gehört, Alter, das zieh mir nicht rein, das zerstört halt einfach nur das, was ich kenne. Aber das sage ich das Gleiche wie auch schon zu Cowboy Bebop. Es sind zwei verschiedene Medien. Es ist ja nicht so, dass, wenn jetzt die Live-Action-Umsetzung erscheint, dadurch das, was man kennt, den Manga oder Anime, dadurch schlechter wird. Es heißt ja nicht, dass die Prioritäten vom Manga oder Anime weniger werden, sondern es ist jetzt ein anderes Medium, worauf dann mehr Leute Zugriff haben können. Und ich habe schon von sehr vielen Leuten gehört, die dann die Live-Action-Serie gesehen haben, ohne den Manga zu kennen, dass sie eine zweite Staffel haben wollen, dass sie mehr von One Piece haben wollen. Weil, das muss ich sagen, haben die Showwriter, die Macher von der Live-Action-Serie gut gemacht. Die ganzen Charaktere sind echt schön und akkurat aus den Panels dann in der Serie umgesetzt worden. Auch von den ganzen Charakterzügen. Optisch so oder so, da sind die einen besser, die anderen schlechter aus. Ich bin immer noch ein bisschen nicht so ein Fan von Namis Frisur, wenn ich ehrlich bin, weil Nami Rotschopf, beziehungsweise orangene Haare, eher, sagen wir es in diese Richtung, sieht in der Live-Action-Umsetzung recht billig aus, wogegen Zorro, der grüne Haare hat, hier irgendwie besser umgesetzt ist mit seinen grünen Spitzen. Ich weiß auch nicht, warum. Aber er ist einer der beliebtesten Charaktere, die dann echt gut umgesetzt worden sind. Also ich bin erstaunt, wie gut das alles geklappt hat. Es wurden sehr viele Charaktere und so weiter gestrichen, weil diese 8 Folgen, die sie jetzt rausgebracht haben, die gingen jetzt eine Stunde lang. Und das sind vielleicht die ersten 10 Bände von One Piece. Das ist ziemlich viel. Da sind sehr viele Charaktere, die vorkommen, sehr viele Geschichten. Konstellationen von Charakteren wurden geändert, was auch in Ordnung ist. Also Konstellationen, wie sie aufeinandertreffen, wurde geändert. Aber die Beziehung zwischen den Charakteren bleibt immer wiederum gleich. Der Fokus wurde zum Beispiel auf Corby gelegt, ein seiner ersten Freunde, die Ruffy kennenlernt. Er ist halt Mitglied von, also Corby ist ein Mitglied einer Piratenbande gewesen von Alvida. Und der wurde eigentlich nur gefangen genommen, arbeitet für sie, aber wollte schon von Anfang an immer für die Marine arbeiten. Er wollte halt immer für das Gute arbeiten. Er wollte, ist halt so die Polizei oder die Armee dieser gesamten Welt, die dann eigentlich für die Menschen da sein soll. Aber selbst die Armee in dieser Welt ist ein bisschen korrupt. Mhm. Weshalb er dann auch erstmal so zwiegespalten ist, aber letztendlich sich doch der Marine anschließt und Ruffy doch Pirat wird. Sind so Freunde, die dann auseinandergehen in verschiedene Richtungen, aber beide eigentlich das gleiche Ziel haben. Weil bei One Piece ist es so, ich bin kein Fan von Piraten. Ich sag's, wie es ist. Piraten sind eigentlich so, das sind Räuber, es sind Vergewaltiger, es sind Diebe, nee, Diebe wären ja noch gut, aber es sind Räuber. Es sind eigentlich ganz, ganz schlimme Menschen. Aber One Piece bringt das zusammen, was eigentlich, ich weiß gar nicht, was die Essenz eines Piraten ist, aber hier bringen sie halt eine ganze, eine neue Note dazu. Pirat zu sein in One Piece bedeutet nicht, dass man Leute ausraubt, plündert und Leute umbringt, sondern es geht darum, dass man seinen Traum hinterhergeht, sich nicht den Gesetzen und der Armee oder was auch immer dann unterwirft, sondern halt einfach frei sein möchte. Ja. Und ich finde, das bringt die Serie ziemlich gut zusammen, weil das ja auch letztendlich der Traum oder das Ziel von Ruffy ist. Ruffy will ja nicht irgendwie rauben etc. und so weiter, sondern er möchte halt frei sein, er möchte halt einfach dorthin segeln, wo er Bock drauf hat, aber er möchte natürlich auch der Piratenkönig sein. Und deswegen, ich hasse Piraten eigentlich. Wie gesagt, ich bin auch einer der wenigen, die dann zum Beispiel Assassin's Creed Black Flag nicht mochte, weil ich Thematik Piraten halt einfach nichts anfangen kann, aber hier, das sind für mich keine Piraten. Mhm. Das sind für mich einfach Abenteurer.
Ja, Seeabenteurer
quasi. Seeabenteurer.
Das ist ja auch so diese romantische, oder so eine romantisierte Vorstellung von Piraten ist ja quasi so dieses, ne, was du gesagt hast, dieses Suchen nach Freiheit, dieses Leben auf dem Meer und wir erleben Abenteuer. Ja, es sind eigentlich eine Seeabenteurer Vorstellung, was quasi so romantischerweise immer so als Piraterie oder als Piraten quasi bezeichnet wird. Das hat man ja bei Flucht der Karibik ist es ja auch quasi so ein bisschen.
Ja, und auch hier selbst im Anime, selbst die Marine an sich und die Piraten dort verstehen halt noch nicht so, was Pirat sein soll, weil die meisten Piraten, die wir dann treffen, sind dann halt diese bösen Menschen und die Marine, die sie dann jagt, hat dann halt auch noch diese Vorstellung von diesen bösen Menschen, aber dann gibt's dann noch diese Strohhut-Piratenbande von Ruffy, die dann natürlich anders agiert und arbeitet. Die sind halt so ein bisschen, ey, wenn jemand Hilfe braucht, dem helfen wir. Und ansonsten versuchen wir natürlich nur unserem Ziel zu folgen und wenn jemand uns entgegenkommt, den bekämpfen wir dann auch. Aber aktiv kämpfen sie halt nicht gegen andere oder rauben andere aus und so weiter, sondern sie folgen ihrem Ziel und wenn irgendwas in die Quere kommt oder wenn irgendjemand Hilfe kommt, da gehen sie dann auch hin.
Ja, das ist Good Guy Piraten quasi.
Ja, Good Guy Piraten. Das ist ja auch das Besondere an One Piece mit Ruffy. Ruffy, überall wo er hingeht, inspiriert er die Menschen. Er sorgt dafür, dass die Leute dann halt irgendwie ihrem Ziel folgen. Er weiß dann halt, die wissen dann halt wieder, was richtig, was falsch ist und so weiter. Das ist so eine Sache, das finde ich die Schwachstelle an der Live-Action-Umsetzung. Es ist halt so, das funktioniert halt in einer Anime-Serie irgendwie. Aber in der Live-Action-Serie, Ruffy kommt hin und alle Leute sind gleich inspiriert, beziehungsweise alle folgen ihm, finden ihn der beste Freund. Das geht alles viel zu schnell. Ich weiß, die mussten die Serie natürlich schnell erzählen, die können ja jetzt nicht irgendwie 12 Folgen darauf aufbauen, wie ein Crewmitglied dazukommt, sondern es ist halt so, also Zoro und Nami, die kommen dazu, die sagen erstmal 3-4 Mal, ja, wir sind keine Crew, schließ mich deiner Gruppe nicht an. Halbe Folge später, ja, wir reisen jetzt mit dir gemeinsam los. Also, das geht super schnell.
Also, wir sind beste Freunde.
Ja, das ist halt so. Die treffen noch Lysop. Lysop ist Lügenbaron, Meisterschütze, etc. Ihr seid hier gerade auf diese Insel gekommen. Ey, ich bin hier der Captain. Ich erzähl hier was. Ich bring dich mal hier dahin. Ja, klar, kein Problem. Du bist jetzt mein bester Freund.
Das ist dann, da muss man quasi einfach wahrscheinlich so ein bisschen Vertrauensvorschuss dem Ganzen geben, ne? Und muss so ein bisschen sagen, okay, gut.
Ja, das muss ich halt so ein bisschen kritisieren. Das ist halt so für mich so, ja, ey, die Charaktere, die agieren schon größtenteils schon so wie Manga und Anime, aber das ist mir alles viel zu schnell, ne? Weil in kürzester Zeit, so beste Freundin, in kürzester Zeit, ja, ey, ich vertraue dir, wir sind jetzt gerade 2 Tage herumgereist und falls du mich jetzt verrätst, ich glaube dir, du bist eigentlich eine gute Person und das kann nicht sein. Also sowas in etwa. Und das ist eine kleine Schwäche. Und die andere ist halt noch optische Umsetzung. Die hatte ich auch bei Cowboy Bebop, diese komische Umsetzung der Live-Action-Charaktere. Also ich finde sie schon überwiegend gut eingesetzt, gut umgesetzt. Aber da gibt es diesen komischen Live-Action-Netflix-Filter, wo ich aber sagen muss, Alter, das sieht mega billig aus.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Also, ich weiß nicht warum, aber es wirkt an vielen Stellen einfach ziemlich billig. Die Kostüme und so weiter, echt gut umgesetzt, überwiegend ja auch so, das finde ich auch besonders, benutzten Konzeptzeichnungen, Splash-Arts, beziehungsweise Artworks von Eiichiro Oda, die er dann für die Charaktere benutzt hat. Und die Charaktere ziehen dann dementsprechend auch die Kleidung davon an. Die Action, die da umgesetzt ist, finde ich auch okay. Ziemlich gut. Viel Wirework. Die Schauspieler haben echt gute Arbeit geleistet, ihre Charaktere zu verkörpern und auch dafür zu trainieren. Und das sieht man halt auch. Ruffy finde ich halt so, sorry, ich finde von allen Charakteren ist Ruffy irgendwie so am langweiligsten umgesetzt. Und auch die Kämpfe von Ruffy sind nicht besonders gut. Da finde ich die anderen Leute, da haben sie schon viel bessere Arbeit geleistet. Viel, viel besser. Ich bin überrascht, dass viele da so positiv mitgehen. Es gibt mir Hoffnung, tatsächlich. Also, wie gesagt, ich bin nicht der allergrößte One-Piece-Fan. Aber ich bin ein bisschen in der Materie drin. Also die Folgen, die jetzt gerade umgesetzt wurden, das sind auch die Staffeln, die ich damals auch gesehen habe, die ich dann auch ein bisschen einigermaßen im Kopf habe. Hab mir noch mal ein paar Panels mir angeschaut, die dann umgesetzt wurden. Die sind echt gut umgesetzt, tatsächlich. Aber da fehlt irgendwie noch was. Ich finde, die Netflix-Umsetzung von One Piece ist ungefähr das, was wir Anfang der 2000er mit Sam Raimi's Spider-Man hatten. Sam Raimi's Spider-Man war zum Beispiel so die erste Comicbuch-Umsetzung, die einigermaßen gut war. Ich finde sie immer noch ganz gut, aber sie war nicht perfekt. Und der allererste Iron Man, das ist so der Startschuss von den Comicbuch-Umsetzungen gewesen. Da war es halt so, ey, da hat Marvel, da haben Disney dann halt so die Formel dafür gefunden, wie jetzt eine Comicbuch-Umsetzung funktioniert. Wir bringen nicht 1:1 Comicbuch so auf die Leinwand, sondern wir nehmen halt die Story, wir ändern sie halt ein bisschen ab, wir haben die ganzen Charaktere und wir setzen die dann um.
Ja.
Und das machen sie halt auch mit der Netflix-Serie, dass sie dann, okay, wir haben die Charaktere, wir haben die Figuren, wir haben die Story, wir wissen, was ungefähr passiert. Es muss ein bisschen angepasst werden. Es muss angepasst werden, was ich auch vollkommen in Ordnung finde, weshalb dann einige Charaktere dann flöten gehen, beziehungsweise dann die Begegnungen dann ein bisschen anders sind. Aber Hauptsache, die Essenz bleibt. Aber da fehlt, glaube ich, noch ein bisschen mehr, wo ich dann sagen kann, okay, das ist jetzt diese Live-Action-Formel, die Netflix für sich entdeckt hat. Macht das jetzt für alle Serien. Ich glaube, das ist schwierig.
Ja.
Aber es gibt mir gerade Hoffnung, dass dann die Avatar-Live-Action-Serie, die nächstes Jahr erscheinen soll,
stimmt,
dann vielleicht klappen könnte. Weil One Piece Live-Action ist jetzt erfolgreich, es hat funktioniert. Die haben das gegeben, was die Fans haben wollten, und die Fans sind alle zufrieden. Wie gesagt, es ist eine der erfolgreichsten oder die erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt gerade. Und die zweite Staffel kommt jetzt definitiv. Also beziehungsweise, es wurde noch nicht bestätigt, aber bei dem Erfolg
ist das sehr erwartend, ne?
Ist das erwartend. Bei Cowboy Bebop haben sie es schnell eingestellt, aber hier ist keine zweite Staffel. Hier ist es halt so, die Showrunner, die haben zwar noch nicht bestätigt, dass eine zweite Staffel kommt, aber die haben gesagt, ey, wenn ihr wollt, könnt ihr schon nächstes Jahr eine zweite Staffel haben.
Krass. Ja, es ist ja auch, man muss dazu sagen, Netflix hat sich ja in letzter Zeit nicht so viel mit Ruhm bekleckert, was irgendwelche Serien angeht, sei es jetzt irgendwie die Witcher-Staffel, die neue, wo eigentlich schon alle nur noch mit den Augen rollen und sagen, ach, Leute.
Hast du die geguckt?
Ja, aber noch nicht, also immer noch nicht fertig. Und das sagt ja auch irgendwie einiges, weil es irgendwie so ein bisschen, also es ist okay, aber.
Ja, für mich war es halt so das Problem zwischen Witcher 1 und 2, da ist so viel Zeit vergangen. Ich habe schon wieder vergessen, was in Witcher 1 passiert ist.
Ja.
Und zwischen 2 und 3 ist halt für mich so, ja, da gab es ja so viel Beef zwischen den Machern und Henry Cavill, und das ist Henry Cavills letzter Witcher-Auftritt. In den vierten wird es dann hier irgendein Hemsworth sein. Das ist halt so, ach Mann. Und ich, also, ich, ja, ich habe keine Lust, mich jetzt von Henry Cavill da zu verabschieden, weil er so einen guten Job gemacht hat.
Ja.
Und dann hört man hier und da dann wieder auch so, dass die dritte Staffel nicht so gut ist.
Ja, es ist leider nicht ganz. Also man kann es immer noch gucken, aber es ist halt nicht die Qualität, wie man es gerne hätte. Aber ja, es ist so ein bisschen vielleicht wie bei One Piece. Also es ist halt, die Sache ist die, ich glaube, ich werde halt auch reingucken, und ich stimme dir da auch voll überein. Ich glaube, es ist halt so ein bisschen, sie haben es noch nicht so ganz raus, wie es gut funktioniert. Sondern sie haben diese, wie du gesagt hast, diese Formel noch nicht so richtig gefunden für Live-Action-Umsetzung von Anime. Ich hatte damals gehofft, irgendwie bei Death Note hätten sie langsam so die Formel entdeckt, aber das war anscheinend auch noch nicht so.
Ja, Death Note ist ja katastrophal, weil da haben sie es ja komplett, also da haben sie es nicht neu interpretiert, da haben sie es einfach ja komplett neu gemacht. Also das, was den Charakter ausmacht, haben sie ja komplett verworfen.
Okay, ich hab sie tatsächlich nicht gesehen, ich habe nur gehört, dass sie horrible gewesen sein soll.
L ist dumm, nee, nicht L, sondern hier, Light ist dumm.
Okay, ja, das haut ja nicht hin.
Ja,
gut. Ne, aber also, ich würde sagen, One Piece, also so wie du es beschreibst, es klingt so ein bisschen, sie haben jetzt einen Schritt vorwärts gemacht. Sie machen Fortschritte darin, die Formel zu finden. Ist noch nicht ganz da, aber wir sind auf dem Weg.
Wir sind auf dem Weg. Und wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, wir sind auf Kurs, wie man so sagt.
Bei One Piece. Wir suchen das One Piece der Anime-Umsetzung.
Wir suchen die Live-Action-Formel.
Genau, die Live-Action-Formel.
Und
auf dem Weg finden wir viele Freunde oder so.
Verlieren nicht.
Anime. Ich glaube, also nachdem jetzt One Piece Live Action funktioniert hat, wird Netflix sagen, ey komm, wir werden jetzt noch mehr Lizenzen holen. Und ich glaube, da wird dann sehr viel experimentiert, bis dann die perfekte Formel entdeckt wird, weil One Piece, wie gesagt, geht in die richtige Richtung. Ich bin gespannt, was sie sich als nächstes holen werden. Es gibt ja immer noch gerüchteweise, beziehungsweise wird ja gesprochen, dass Legendary immer noch My Hero Academia machen möchte.
Okay. Ja.
Ich bin gespannt. Ich denke mir halt immer, wenn ihr eine Live-Action und Serie macht, nehmt einen Shonen-Anime, aber nicht einen Shonen-Anime mit Kindern, sondern mit Jugendlichen.
Ja. Ja, und irgendwas, was vielleicht nicht ganz zu abgefahrene Kampfeffekte und so hat, damit dann vielleicht so ein bisschen noch.
Also ich finde, das Problem mit jungen Schauspielern ist halt, ich hasse Kinder zu sehen. Ich hasse Kinderschauspieler. Die klappen nicht immer. Das war für mich auch zum Beispiel das große Problem mit der One Piece Live-Action-Umsetzung. Sehr viele Flashbacks, und dann benutzen die Kinder. Die Kinder sind, es sind Kinder halt, ne? Es sind halt, es sind Schauspieler in Ausbildung zum Teil. Und dann haben sie auch zum Teil da Kinder genommen, die einfach so überhaupt nicht aussehen wie die Charaktere später.
Ja, das, ja.
Es gibt, glaube ich, drei Kinder, wo ich sagen muss, ey, da sehen die halt aus wie die Charaktere in One Piece. Das ist zum Beispiel der Zorro-Schauspieler, der Kleine, Nami und Lissop. So, die anderen beiden, sorry, Sanji hat für mich überhaupt nicht geklappt und Ruffy leider auch nicht. Also, und deswegen denke ich mir so, bei My Hero Academia, wie alt sind die? Die sind 14, 15? Ja, die sind gerade auf dem Weg, erwachsen zu werden. Bei One Piece halt so, die sind 16, 17 Jahre alt. Gut, da kannst du jetzt auch jemanden nehmen, der mit 20 ist, der schon Schauspielererfahrung hat, und setzt ihn dann und sagst, du bist 16, 17. Hat in dem Fall funktioniert. Die Schauspielerin von Nami ist 30 Jahre alt. Die spielt jetzt eine 17-Jährige. Tobey Maguire war auch schon fast 30, als er dann Spider-Man gespielt hat.
Mhm.
Hat für mich auch funktioniert. Deswegen, wenn sie jetzt sagen, ihr werdet nicht böse, aber wenn ich sagen, macht Jujutsu Kaisen, ich kann mir vorstellen, Jujutsu Kaisen könnte besser funktionieren, als wenn die jetzt ein My Hero Academia oder Naruto nehmen, wo die Protagonisten 12 Jahre alt sind.
Ja, ja, du hast schon recht. Du hast schon recht, das könnte, ja doch, das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Ja, ich kann mir halt so, oder Bleach, wo die alle einfach ein bisschen älter sind, weil da hast du erwachsene Leute, wo die dann halt auch diese Themen dann, wo die Themen auch funktionieren. Im Manga kaufe ich es dann halt ab, dass ein 12-Jähriger solche Sachen macht. Aber in einer Live-Action-Serie kaufe ich es einfach nicht ab.
Ja. Ja, das stimmt. Aber wenn ich, also den, bei Jujutsu Kaisen geht es ja jetzt auch weiter mit dem Shibuya-Arc.
Mhm. Ich habe das Intro gesehen, das ist ja fantastisch.
Ich hab erst, glaube ich, eine Folge gesehen, da wo sie quasi gerade erst wieder Itadori und Co., wo die ins Kino wollten und so.
Aber du hast die Folge gesehen. Ich habe nicht mal die Folge gesehen, ich habe nur das Intro gesehen und ich fand es fantastisch.
Das Intro ist richtig gut. Und ja, jetzt kommt natürlich erstmal wieder so ein bisschen Luftigkeit, ein bisschen Lockerheit erstmal rein. Aber ich bin jetzt halt gespannt, ob das ein bisschen clasht, weil der erste Part jetzt von der Jujutsu Kaisen Staffel war ja quasi die Vergangenheit von Gojo und Co. Mhm. Und diesen Part könnte ich mir so extrem gut auch als Live-Action vorstellen. Das ist ja, das hätte auch richtig, richtig gut funktioniert, glaube ich. Aber naja, anyway.
One Piece funktioniert. Also es funktioniert. Ich bin positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt einigermaßen funktioniert. Ich bin mit null Erwartungen reingegangen und das ist die richtige Einstellung für eine Live-Action-Umsetzung eines Anime. Kleiner nochmal ein Satz noch dazu. Die deutsche Umsetzung des Anime, die deutsche Synchro, hervorragend. Die haben halt fast alle SynchronsprecherInnen für die Rollen dazu bekommen.
Aha, ja, das habe ich schon tatsächlich irgendwie auf Social Media mitbekommen, dass sie da sehr, sehr gute Synchronsprecher sich geholt haben, sodass das ja die Original-Synchronsprecher größtenteils sind und dass das gut funktioniert.
Und wenn ihr jetzt sagt, ey, ich möchte es auf Japanisch schauen, dann guckt es auf Japanisch, weil da haben sie auch die japanischen SynchronsprecherInnen geholt.
Bei den Englischen geht es ja nicht.
Im Englischen, ich glaube, das hätte mich sehr rausgeholt. Mm. Ich finde, es hat mich wieder sehr reingeholt, es fühlt sich gut an, die Stimmen zu hören für diese Rollen. Das war ein großer, großer, fetter Pluspunkt für mich.
Ja. Und einfach, siehst du, wir wissen, wir können schon langsam die Formel so ein bisschen analysieren. Okay, Synchronsprecher sind wichtig, passende Schauspieler. Wir kriegen die Formel, die setzt sich so langsam zusammen.
Das klappt aber nicht bei allen Serien, dass du die Synchronsprecher dazu bekommst, aber naja.
Ja, stimmt.
Wie dem auch sei, was wir zusammen bekommen, ist halt diese Folge 55. Mhm. It's a wrap.
It's a wrap.
Wir sind durch. Es ist eine sehr, sehr schöne Folge. Sehr kunterbunt auch mit vielen verschiedenen Themen. Hat mir wieder sehr gut gefallen. Ich glaube, ich werde in Fate reinschauen. Fate fand ich jetzt gerade sehr interessant, weil ich komme zwar mit der Storyline nicht immer hinterher, aber ich mag halt die Geschichten dazu.
Ja.
Wie auch Gilgamesh, wo ich früher immer gedacht habe, er heißt Gigamesh, aber
Gigamesh.
Ganz im Ernst, ich dachte so, okay, welche historische Figur heißt ein Gigamesh? Und dann habe ich gesucht, also es gibt kein Gigamesh. Oh, es ist Gilgamesh.
Ja. Nee, total. Also das ist ja das Gute, die funktionieren auch vollkommen alleinstehend. Da kannst du, ist egal, wo du anfängst, die funktioniert für sich allein. Weil es so komplex ist, brauchst du dich gar nicht mit beschäftigen. Guck einfach, also da kannst du wirklich einfach reingucken.
Das gleiche gilt auch für Gundam, die stehen alle für sich. Also perfekt. Wenn du Witch from Mercury guckst, dann das wird dann kein Problem sein.
Das heißt, du guckst Fate Strange Fake und ich guck Witch from Mercury.
Genau, und dann können wir das nächste Mal darüber sprechen. Da sind wir das nächste Mal wahrscheinlich, ist der Anfang Oktober noch da? Das können wir noch besprechen.
Stimmt, ja.
Das können wir noch besprechen. Aber ansonsten geben wir euch auf Twitter Bescheid, wann oder wo die nächste Folge kommt, so wie immer. Aber wann die nächste Folge kommt, werdet ihr dann auf Twitter erfahren. Ansonsten, wenn alles gut läuft und den normalen Weg läuft, dann wahrscheinlich dann wieder Anfang Oktober.
Jawohl.
Und schreibt gerne in die Kommentare. Es gibt ja mittlerweile Spotify-Kommentare, in die iTunes-Kommentare, wie euch die Folgen gefallen haben, wie euch generell der Podcast gefällt. Empfehlt uns gerne weiter an euren Freunden, denn das freut uns umso mehr, wenn wir dann erfahren, hey, eure Stimmen kommen mir bekannt vor auf der nächsten Messe. Also wenn wir uns auf der nächsten Messe sehen, dass, hey, die Stimme kommt mir bekannt vor. Und sagen, ach, ihr seid doch von dem Podcast. Das freut uns immer wieder. Und Julina, vielen lieben Dank für den Podcast.
Vielen lieben Dank, Viet, für die gute Moderation. Und den Podcast natürlich auch. Also alles.
Eigentlich, Julina, alles. Eigentlich, du bereitest ja immer sehr viel hier vor am Anfang. Und wir hören uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Ciao, ciao.
Macht's gut.